Letztes Mal haben wir gehört, dass der Weg in die Freiheit mit Turbulenzen beginnt, nämlich beim Auszug, dass auf dem Weg Prüfungen auf uns warten, nämlich in der Wüste, und dass sie Kampf beim Einzug haben, nicht so verlockend. Turbulenzen beim Auszug, Prüfungen auf dem Weg, Kampf beim Einzug, lohnt sich das überhaupt? Das haben Sie damals erlebt und das ist etwas, was wir in unserem Leben ja auch oft erleben. Turbulenzen, Prüfungen, Kampf und was auch immer. Lohnt sich das? Was suchen wir dabei? Was wartet da auf uns? Lohnen sich diese ganzen Schwierigkeiten auf uns zu nehmen? Wozu sind wir berufen? Ist es das Land Kanaan, das dem Volk Israel die Freiheit beschert? Denn sie sind hier auf dem Weg in das sogenannte gelobte Land, wo Milch und Honig fließen soll. Aber eben, wir wissen, zumindest die, die schon mal weitergelesen haben in der Bibel, dass das auch nicht so viel Milch und Honig war und dass es auch nicht so einfach war in diesem Land. Und natürlich ging es bei ihnen zum einen um diese äußere Freiheit, denn in Ägypten waren sie tatsächlich versklavt, geknechtet, unterdrückt. Und in Israel waren sie dann freie Menschen. Aber wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, auch von der Zeit, die sie dann in dem neuen Land sind, in diesem gelobten Land, sehen wir auch, dass es mit der Freiheit nicht so weit her ist. Und es wird etwas deutlich, was bei uns allen eben auch so ist. Denn wir sind ja in äußerer Freiheit. Keiner von uns, denke ich, war mal versklavt. Äußerlich versklavt. Und deshalb erleben, und trotzdem erleben wir ja oft innere Versklavungen. Deshalb erleben, oder wir erleben oft Dinge, dass wir trotzdem, also obwohl wir äußerlich frei sind, innerlich nicht frei sind. Und das ist bei dem Volk Israel dann auch so. Sie sind irgendwann äußerlich frei und innerlich kommt es immer darauf an, ob sie frei sind. Und wir erleben es ja auch, wenn wir denken, wir sind äußerlich irgendwo bedrängt oder eingeschränkt oder so. Und wenn wir das dann verändern, ist es ja nicht unbedingt so, dass es sich ändert, weil wir uns mitnehmen. Unsere inneren Blockaden, unsere inneren Unfreiheiten nehmen wir mit an den neuen Ort oder in die neue Beziehung. Es kommt also auf mehr an, als das Äußere zu ändern. Bei uns ist das ganz klar, auch aber im Volk Israel ist es auch klar. Auch da geht es um mehr als um die innere Freiheit. Wir haben in unserem Jahresmotto gesagt, dass es um die Königskindschaft Gottes geht, dass wir hineinwachsen wollen in eine Königskindschaft Gottes Kultur. Und das ist eben mehr als Äußeres. Da geht es um eine Beziehung. Da geht es um Beziehung zum König. Da geht es um die Beziehung zu Gott. Und das ist das Ziel. Das gilt auch für Israel. Sie kommen wohl in äußere Freiheit, weg von der Sklaverei aus Ägypten, aber um diese Freiheit zu halten, die Gott ihnen geschenkt hat, braucht es etwas anderes. Und das ist dasselbe, was es bei uns braucht. Wie geht es beim Volk Israel weiter? Der Höhepunkt ihres Weges ist, als sie am Berg Sinai sind. Und im Sinai empfangen sie die Gebote, empfangen sie das Gesetz. Gott macht einen Bund mit ihnen. Und in 5. Mose 6 fasst Mose das Ganze nochmal zusammen in einem Satz, um was es eigentlich geht. Und das ist das Urbekenntnis Israels, das Urbekenntnis ihrer Freiheit. Und das kann auch das Urbekenntnis für uns sein, denn Jesus nimmt es auf, als er gefragt wird, was denn das Allerwichtigste ist im Leben. Und hier heißt es, höre Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollst du auf deinem Herzen geschrieben, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Darum geht es. Höre Israel, Schma Israel auf Hebräisch. Hier ist die Beziehung, auf die es ankommt. Das ist das, was sie brauchen, um in der Freiheit zu bleiben, die Gott ihnen schenkt. Und das ist auch das, wozu Gott uns ruft. Damit es sie lange leben und es ihnen gut geht auf der Erde. Das ist das Ziel dieser Verpflichtung. Das Leben wird komplizierter werden in der Freiheit. Anfechtungen werden kommen. Sie brauchen Schutz. Sie brauchen Hilfe. Und das ist das, wo Gott sie hineinlockt, diese Beziehung, damit sie in dieser Freiheit leben können. Diese Worte sollen sie sich zu Herzen nehmen. Sie sollen es in ihr Innerstes schreiben lassen. Sie sollen es ihren Kindern weitergeben. Es ist das kostbarste Erbe, was sie weiterzugeben haben. Sie sollen daran denken, auf der Straße und zu Hause, am Morgens, wenn die aufwachen und am Abend, wenn sie ins Bett gehen. Es gibt da noch sowas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es so kleine Döschen, die binden die ans Handgelenk oder auf die Stirn. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt bei Bildern von Juden. Und in diesen Kästchen auf der Stirn und am Handgelenk ist das genau dieses Schma Israel. Und genauso gibt es in den Türzagen so kleine Rillen oder so kleine Vorrichtungen, wo eine kleine Schriftrolle drin ist. Und genau das steht drauf. Höre Israel, Jahwe, der Gott, dein Gott, ist einzig. Er allein ist Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, von ganzer Seele. Das ist das Urbekenntnis. Und daran, das ist so daher kommt dieses Wort Denkzettel. Das sind eigentlich die Denkzettel. Für uns ist das ja was, wo wir was notieren, das wir nicht vergessen sollen. Und genau darum geht es. Sie sollen es nicht vergessen. Dieses Schma Israel, höre Israel. Das ist das Wichtigste. Diese Liebesbeziehung zu Gott. Schreib es dir überall hin, das ist das Urgebot. Häng es an deinen Schreibtisch. Häng es an den Kühlschrank. Tu es ins Auto. Tu es überall hin, dass du es nicht vergisst. Der Herr, dein Gott, ist einzig. Das ist der tiefste Sinn und die größte Freiheit unseres Lebens. An ihm zu hängen, ihn zu lieben, uns von ihm lieben zu lassen. Darum geht es. Wenn wir das leben, wenn wir das in uns haben, sind wir wahrlich frei. Der Herr, unser Gott, ist einzig. Es geht um unser Leben bei diesem Gebot. Luther sagt, Gott ist für uns, woran wir unser Herz hängen, worauf wir uns in der Not verlassen. Gott ist für uns, worauf wir unser Leben gründen und wovon wir abhängig sind. Gott ist, was wir am meisten fürchten, woran wir beim Einschlafen zuletzt und beim Aufwachen zuerst denken. Wenn es heißt, dass wir keine Götzen haben sollen, dann denken wir ja oft, naja, wir sind so aufgeklärte Menschen, natürlich haben wir da keinen Götzen rumstehen in unserem Haus. Gott ist das, woran wir unser Herz hängen. Und wenn wir darüber mal nachdenken, werden wir wahrscheinlich doch auch tatsächlich einige Götzen finden in unserem Haushalt. Vielleicht sogar so ganz reale. Für manche ist es ja das Auto. Ich glaube, das betrifft bei uns hier wenige oder keinen, weiß ich nicht. Aber Es gibt ja Dinge, wo wir schreien würden, wenn Gott es uns nimmt oder wenn es uns genommen wird. Es können auch Menschen sein. Das ist unser Gott, woran wir unser Herz hängen, worauf wir uns in der Not verlassen, worauf wir unser Leben gründen und wovon wir abhängig sind. Israel ist auf dem Weg in das gelobte Land, in Kulturland. Die sind Nomaden gewesen, die immer weitergezogen waren. Und in Nomadenland war das Leben eigentlich einfach. Sie hatten ein Zelt, sie hatten Tiere und sie sind halt immer weitergezogen. Das Leben war recht einfach. Schon herausfordernd, aber doch von der Struktur einfach. Sie kamen in ein Kulturland hinein, sie wurden sesshaft. Sie betrieben dann Ackerbau, was sie vorher nicht gemacht haben. Es ging um Ernte und um Wirtschaft, Fruchtbarkeit, Kultur. Dinge, die in der Wüste nicht so, mit denen sie nicht konfrontiert waren. Und da war die Frage, wenn sie jetzt in dieses Land kommen, reicht denn Yahweh aus? Sie fanden dort andere Götter vor, sogenannte Baale und Astarte. Und das waren Fruchtbarkeitsgötter zum Beispiel. Und sie waren in der Versuchung oder haben sich sicher gefragt, also die Leute in dem Land hatten dann für jeden Teilbereich so den einzelnen eigenen Gott. Reicht denn Yahweh aus für das ganze Leben? Oder brauchen wir nicht für diesen Bereich unseres Lebens diesen Gott und für diesen jenen Gott und für diesen jenen Gott und für den nochmal einen anderen Gott? Das war ihre Herausforderung. Und Yahweh sagt ihnen, es reicht. Wenn ihr mich habt, ich bin einzig. Haltet euch an mich. Aber wäre es nicht eine gute Idee, Yahweh an den großen Yahweh-Festen zu verehren, aber die Hilfe im Alltag von den Baalim zu erwarten? Weihnachten zu feiern, Ostern und Pfingsten und Sonntag und die Woche, da gibt es dann die eigenen Gesetze. Da gibt es die Sachzwänge, da gibt es die Gesetze der Wirtschaft, da gibt es die Gesetze des Militärs, da gibt es diese und jene Bereiche, mit denen wir herausgefordert sind und da gelten doch andere Gesetze. Und dann bekommt Gott eine kleine Ecke in unserem Leben zugewiesen, eine sehr private. Wenn das so ist, dann sind wir noch nicht gottlos, denn wir haben ihn ja irgendwo in der Ecke. In der Nische. Aber Yahweh Gott geht es um unser ganzes Leben. Nicht um eine Nische. Und wir brauchen keine anderen neben ihm. Aber das Gebot Gottes ist nicht dafür da, uns klein zu halten, sondern um uns Leben zu geben und Freiheit. Wir sind schlecht bedient, wenn wir uns auf andere Götter stützen und uns von anderen abhängig machen. Es führt uns in Unfreiheit. Gott, auch Jesus, ist der Einzige, der uns das ganze Leben gibt und nicht nur Teilbereiche. Wir können das am Volk Israel exemplarisch auch sehr plastisch sehen, wenn wir weiterlesen. Sie sind immer wieder herausgefordert, von Gott nicht alles zu erwarten. Und sie erleben es immer wieder, wenn sie von Gott nicht alles erwarten, erleben sie Niederlage. Zum Beispiel geht es bei ihnen ja sehr oft um Schutz, um militärischen Schutz. Wenn sie ihn von Gott erwarten, werden sie geschützt. Sie erringen Siege, die menschlich nicht zu erringen wären. Manchmal bei Gideon ist es ja so, dann soll er alle wegschicken, bis noch 300 übrig bleiben und die Feinde sind eine Riesenübermacht und sie gewinnen, weil Gott ihnen deutlich machen will, ich kämpfe für euch, ihr müsst eigentlich gar nicht kämpfen. Oder dann gibt es solche Geschichten, wo irgendwelche, wo der Feind durcheinander gebracht wird, indem er irgendwas sieht, was real gar nicht da ist und dann hauen sie alle ab. Und Gott kämpft für sie. Aber sobald sie denken, nein, Gott ist zu schwach, der kann uns nicht helfen, wir müssen selber für uns sorgen und irgendwelche Bündnisse schließen mit anderen Ländern, erleiden sie Niederlagen. immer und immer wieder, das kann man nachlesen in diesen ganzen Geschichten, Josua, Richter, Könige, Bücher. Oder solange sie teilen, ihr Hab und Gut teilen, haben sie alle genug und werden alle satt. Aber sobald sie habgierig auf Kosten der anderen leben, verschließt Gott die Schleusen des Himmels und es geht ihnen schlecht. Gott ist einzig und er möchte für alle Bereiche unseres Lebens da sein und nicht nur für Teilbereiche und nicht nur für Lebensabschnitte. Ein Mensch wird in seinem Leben viel verpassen, wenn er sich Gott für sein Alter aufhebt. Das gibt es ja auch, die Variante, dass man sich Gott für das Alter aufhebt und denkt, naja, dann ist es immer noch früh genug, um in den Himmel zu kommen, weil man kann Pech haben und es erwischt einen vorher. Aber selbst wenn es klappen würde, dass man sich auf dem Totenbett bekehrt, was hat man alles verpasst im Leben mit ihm? Es wäre doch schade. Und ich kenne etliche, die erst spät zum Glauben gekommen sind mit 40, 50 oder so. Gut, es ist nie zu spät. In Speyer gibt es eine Altenheimarbeit, die nennt sich Spätlese. Das finde ich so schön. Spätlese. Aber eben, ich kenne Leute, die sich erst spät bekehrt haben und die sagen dann, oh, es ist so schade, dass ich das nicht als jugendlicher Mensch schon gehört habe. Dann hätte ich mein Leben ganz anders planen können, ganz anders leben können. Dann hätte ich viel mehr Abenteuer mit Gott erlebt. Jetzt habe ich jetzt nicht mehr so viel Kraft wie früher. Und es ist so schade. Was hätte Gott alles mit mir anfangen können? Und jetzt nicht, naja, jetzt habe ich einfach nicht mehr so viel. Jetzt geht es nicht mehr so. Jetzt kann ich mich dann nur noch auf den Himmel freuen. Ist auch gut, aber schade. Ja, wie ist das mit den Teilbereichen und diesen Teilgöttern? Mammon ist ja so ein Gott. Mammon. Mammon ist nicht Geld. Geld ist an für sich neutral. Geld ist ein Hilfsmittel, das wir nicht tauschen müssen. Wäre ein bisschen umständlich, wenn wir alles tauschen müssen. Mammon heißt einfach, wenn das Geld zum Gott geworden ist. Mammon schenkt uns das Leben, was wir kaufen können. Aber es versklavt uns. Wenn Mammon zum Gott geworden ist, dann versklavt es uns. Wenn wir Geld gebrauchen als Gabe, die Gott uns schenkt, dann können wir damit viel wirken fürs Reich Gottes. Sowohl, was wir selbst genug haben, als auch, dass im Reich Gottes alles Mögliche sprießt und wächst. Dafür haben wir es, aber nicht, dass es uns versklavt. Und Jesus sagt, gib, dann wird euch gegeben. Es ist immer dieser Vertrauensschritt. Hey, eigentlich denke ich doch, nee, ich muss jetzt nehmen und behalten, damit ich es nicht verliere. Und im Reich Gottes ist es genau umgekehrt. Gebt, dann wird euch gegeben. Die, die am großzügigsten sind, bekommen am großzügigsten geschenkt. Aber es ist jedes Mal ein Vertrauensschritt. Wage ich mich? Gebe ich das Vertrauen oder nicht? Oder traue ich mich nicht? Halte ich lieber fest? Dieses Gleichnis von diesen Haushaltern, ne? Der eine hält es fest. Und die anderen arbeiten damit und vermehren es und es wird mehr und es wird gut, aber sie müssen das Vertrauen investieren. Der andere handelt aus Angst. Aus Angst. Angst versklavt uns auch. Wenn wir irgendetwas aus Angst festhalten, sind wir versklavt. Ist auch so ein Gott. Angst. Ja, wir können das durchdeklinieren und mal überlegen, welche Teilgötter haben wir in unserem Leben? Welche Götter versklaven uns? Wo sind wir nicht frei? Wo haben wir Angst? Angst, etwas zu verlieren. Wo können wir nicht loslassen, nicht geben? Das ist alles etwas, wo wir wie eingeschränkt sind, wie so ein Panzer um unser Herz haben. Gott ist einzig und er ist zuständig für alle Bereiche unseres Lebens, für das ganze Leben. Er ist derjenige, der als einziger verdient, Gott genannt zu werden. Und die einzige angemessene Art, ihm zu begegnen, ist die Liebe. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Man kann es auch noch anders übersetzen. Nicht du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, sondern du wirst es tun, wenn du seine Einzigartigkeit erkannt hast. Dann wirst du es tun. Und damit ist es kein Befehl mehr. Denn man kann ja auch eigentlich Liebe nicht befehlen. Wenn wir Gott in seiner Einzigartigkeit erkannt haben, werden wir nicht mehr anders können, als ihn zu lieben. Diese sogenannte Sünderin, die Jesus aus Liebe die Füße salbt und mit ihrem Haar trocknet, tut das, weil sie seine Liebe so stark gespürt hat. Weil Gott ihr mit Liebe begegnet ist, in welcher Weise, das wissen wir nicht, aber wahrscheinlich schon, ja, was ist ihr vergeben worden? Sie hat Liebe empfangen und deshalb schenkt sie ihre ganze Liebe und gibt das Kostbarste für ihn. Sie hat diese Einzigartigkeit erkannt und so liebt sie ihn. Dieser Einzigartigkeit entspricht nur ein Verhalten unsererseits. Unsere ganze Liebe, unsere ganze Hingabe. Alles Halbe ist eine Beleidigung Gottes. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Der ganze Mensch ist beteiligt. Von ganzem Herzen. Das Herz ist sozusagen das Willenszentrum des Menschen, der Kern der Person eines Menschen, die Schaltzentrale. Liebe mit ganzem Herzen ist willentliche Hingabe an Gott. Hier hast du mich. Hier hast du mich mit allem, was ich bin und habe. Mach mit mir, was dir gefällt. Ich will dir folgen. Ich will dich lieben mit meinem ganzen Herzen. Du sollst an erster Stelle stehen. Du sollst bestimmen, was werden soll. Ich möchte für dich da sein. Du hast den Überblick, du weißt alles. Es wäre so dumm, wenn ich dir nicht folgen würde und wenn ich dich nicht lieben würde. Dabei ist es auch klar, wir können ihm nichts geben, was er uns vorher nicht geschenkt hat. Wir haben doch das alles, was wir sind und haben, von ihm und schenken es ihm zurück. Du sollst den Herrn lieben von ganzer Seele. Das ist ein anderer Aspekt der Liebe. Seele heißt im Hebräischen, ist dasselbe Wort wie Kehle, Schlund, Rachen. Und Kehle, Schlund, das ist ein Zeichen, ein Organ, das unsere Bedürftigkeit ausdrückt. Es ist auch das Organ der Nahrungsaufnahme. Hier geht es um bedürftige Liebe. Wir sollen Gott lieben von ganzer Seele, das heißt mit unserer ganzen bedürftigen Liebe, mit unserer ganzen Bedürftigkeit. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. So schreit meine Kehle, mein Schlund, mein Rachen, meine Bedürftigkeit zu dir. Bedürftige Liebe, Liebe eines kleinen Kindes zu seinen Eltern. Ein kleines Kind liebt seine Eltern, aber seine ganze Liebe besteht aus Bedürftigkeit. Sogar wenn das kleine Kind etwas für die Eltern malt oder bastelt und es ihnen dann gibt, ist es ein Ausdruck, hey, hab mich lieb, das habe ich jetzt für dich gemacht, du hast mich doch lieb. Es ist Bedürftigkeit. Und mit dieser ganzen unserer Bedürftigkeit sind wir genauso eingeladen, ihn zu lieben. Mit unserem ganzen Herzen, das heißt mit unserer ganzen Kraft, Willenskraft, Stärke und mit unserer ganzen Bedürftigkeit, mit unseren Sehnsüchten. Wir dürfen ihm unsere Sehnsüchte sagen. Unser Begehren. Ignatius, der Vater der Exerzitien, lädt ein, jedes Gebet zu beginnen mit dem Inhalt, unsere Bedürftigkeit, unser Begehren, ihm zu sagen, was wir heute von ihm bedürfen, was wir heute von ihm begehren, das dürfen wir ihm sagen. Unsere bedürftige Liebe. Und mit aller unserer Kraft, das brauche ich nicht weiter erläutern, denke ich. So sollen wir ihn lieben. Wer Gott liebt, tut damit das, wozu er bestimmt ist. Wer Gott liebt, der wird in Freiheit kommen, je mehr er ihn liebt und sich lieben lässt und auch seine Bedürftigkeit ihm ausdrückt. und ihm seine Stärke gibt. Wer Gott liebt, dem wird es gut gehen. Er wird die Erfüllung seiner Lebenssüchte erfahren, seiner Lebenssehnsüchte. Er wird in seinem Leben gesund werden und frei. Wie kann unsere Liebe zu Gott konkret werden? Wenn ich ihn liebe, bin ich gerne mit ihm zusammen. Ich freue mich auf die Zeit, die ich mit ihm im Gebet verbringe. Wie Liebende es genießen, zusammen zu sein, einfach Zeit miteinander zu verbringen, einfach zusammen zu sein. Das ist keine Leistung, das ist ein Geschenk. Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Einfach durch das Zusammensein. Wenn ich ihn liebe, interessiert mich, was ihn interessiert. Dann sage ich ihm nicht nur, was mich gerade interessiert und was mich gerade bekümmert und was ich gerade für Sorgen habe und für Nöte, sondern dann frage ich ihn auch, und Herr, was interessiert dich, was beschäftigt dich gerade? An was denkst du? Was liegt dir auf dem Herzen? Was brennt dir auf der Seele? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und in Gethsemane heißt, sagt Jesus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Wenn wir ihn lieben, und je tiefer wir ihn lieben, desto mehr wird uns interessieren, was ihn interessiert und was er möchte. Wenn ich ihn liebe, spreche ich gerne über Gott. Dann freue ich mich, wenn die Rede auf ihn kommt. Dann haben wir das Bedürfnis, über ihn zu sprechen. Dann ist er unser Lieblingsthema. Und Smalltalk langweilt uns hier und da. Dann finden wir Gespräche fade und ermüdend, wo es ständig nur um Sport, Autos, Krankheiten, Kinder geht. Alles gute Gaben Gottes. Aber er ist unser Lieblingsthema. Wenn ich ihn liebe, versuche ich, Sünde zu meiden. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, Sünde zu meiden. Zum Beispiel, weil wir wissen, dass es uns schadet. Oder weil wir hinterher uns ärgern über uns selbst, dass wir es wieder nicht geschafft haben, das zu tun, was wir doch eigentlich tun wollten. Es sind auch alles Möglichkeiten, Sünde zu meiden. Aber wenn wir ihn lieben, werden wir Sünde meiden, weil wir wissen, dass es ihm wehtun würde. Und dann möchten wir manches nicht mehr tun, weil wir wissen, es tut ihm weh. Wenn ich ihn liebe, will ich ihm gefallen. Dann überlege ich mir, was ihn freut und was ihn traurig macht. Dann will ich ihm mehr gefallen als den Menschen. Er soll Freude haben an meinen Worten, an meinem Verhalten, an meinen Gedanken. Ich möchte, dass er sich ausbreiten kann in der Umgebung, wo ich bin. Ich möchte, dass er in mir lebt. Wie wird sich diese Liebe in meinem Leben auswirken? Alles, was meines, ist auch dein. Das ist ein Versprechen Liebender. Das gilt auch im Blick auf Gott. Alles, was mein ist, das ist auch dein. Wenn du etwas brauchst von mir, dann darfst du es haben. Wenn du etwas von meinem Konto überweisen möchtest über ein anderes Konto, darfst du es tun, Gott, denn es gehört ja dir. Wenn du mein Auto und meine Wohnung für andere Menschen brauchen möchtest, dann darfst du das, denn es gehört ja dir. Wenn ich jemanden liebe, dann heißt das auch, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wenn du mich rufst, dann werde ich kommen. Um was du mich bittest, das möchte ich tun und ich tue es gerne, denn ich liebe dich ja. Diese Liebesbeziehung zu Gott hat auch zur Folge, dass wir ihn immer tiefer erkennen. Oftmals wissen wir viel in unserem Kopf über Gott und durch Predigten und durch das Lesen der Bibel oder schlauer Bücher. Aber die tiefste Erkenntnis Gottes erlangen wir in der Liebesbeziehung zu ihm, denn da offenbart er sich uns. Und vielleicht kennt ihr das, dass wenn ihr so ganz intensive Zeiten mit ihm zusammen habt, es euch auf einmal wie Schuppen von den Augen fällt und ihr auf einmal irgendetwas versteht, was euch jahrelang fraglich war und wo ihr etwas nicht verstanden habt. Es ist manchmal wie so ein Fenster, was sich auftut. Bei mir ist es dann sinnvoll, dass ich das schnell aufschreibe, sonst vergesse ich es eventuell. Weil es dann auch wieder schnell weg sein kann. Aber die Erkenntnis wächst in der Liebesbeziehung zu ihm. Und das möchte er uns schenken. Er kann sich dann in unserem Herzen zeigen. Wir werden tiefer verstehen, was er gemeint hat und was er will. Und wir werden unabhängiger von unseren Lebensumständen. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wer Gott liebt, dessen Schatz und dessen Herz ist bei ihm. Ihn wird menschliches Verhalten nicht mehr so tief treffen oder aus der Bahn werfen. Denn er hat seinen Schatz in sich, nämlich Jesus, den er nicht verlieren kann. Und das ist wahre Freiheit. Jesus, danke, dass du uns in die Freiheit führen möchtest, in diese tiefe Liebesbeziehung zum Vater und zu dir und zum Heiligen Geist. Jesus, ich bitte dich, dass wir erkennen, wo wir uns abhängig gemacht haben von irgendwelchen Nebengöttern, von irgendwas in unserem Leben, was wir mehr verehren in unserem praktischen Leben als dich. Auch wenn wir dich mit unseren Worten loben, kann es doch sein, dass in unserem Herzen etwas ganz anderes ist. Ich bitte dich, dass du uns das offenbarst, Heiliger Geist. Und dass wir dich entdecken als diesen einzigartigen Gott, der für alle Bereiche unseres Lebens zuständig ist und der uns in wahre Freiheit hineinführen möchte. Herr, wir wünschen uns diese Freiheit. Wir wünschen es uns, nicht geknechtet zu sein von irgendetwas, nicht unterdrückt zu sein von Dingen, die uns am Leben hindern. Wir möchten aufatmen und frei sein. Und du verheißt es uns. Ich bitte dich, dass du uns vorangehst und uns die Schritte zeigst. Und ich danke dir für die Dinge, wo wir es und die Bereiche, wo wir es schon erlebt haben. Für die Erlebnisse, die wir schon hatten mit dir, wo es klar war, wie du uns in Freiheit geführt hast. Wirke weiter. Mach du weiter da. Komm, Heiliger Geist.